ARD.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute.
Ich war bei einem Arzt in Leipzig und der hat mich ja dann auch untersucht, weil natürlich auch das Team versucht hat rauszukriegen, was da mit mir los ist. Ja, und dann hat der zu mir gesagt, naja, Herr Nerz, wenn Sie einfach so weitermachen, dann sind Sie wahrscheinlich in 2 Monaten nicht mehr unter uns. So, und das war dann, also selbst in meinem Zustand damals, war das dann schon so ein Wachrüttler, wo ich dachte so, okay, macht er jetzt Drama draus oder meint das ernst?
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Dominik Nerz war Weltklasse-Radsportler. Er hat mehrere große deutsche Titel gewonnen und ist bei der Tour de France mitgefahren und auch bei der großen Spanien-Rundfahrt mehrmals und zwar ganz vorne. Aber von einem Tag auf den anderen war seine Karriere vorbei. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Dominik seine Geschichte, die ihr wie alle Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Das hat sich wirklich so in ganz jungen Jahren schon entwickelt, weil ich war halt immer schon so ein Kind, das sich einfach gern bewegt hat. Und ich bin so mit, wie alt war ich da, 7, 8, bin ich in so eine allgemeine Sportgruppe gegangen, wo man sich halt austoben konnte, wo wir unterschiedliche Sportarten machen. So. Und dann war ich irgendwann zu alt dafür. Und dann ging es darum, okay, was macht man jetzt mit dem Kind, weil es muss sich bewegen. Und naja, dann habe ich halt auch wirklich ganz viele Sachen ausprobiert, vom Fußball über Leichtathletik, Geräteturnen. Also wirklich eine absolute Bandbreite. Und zu dieser Zeit ist mein Papa relativ viel Rennrad gefahren. Aber also absolut hobbymäßig, einfach für sich so zum Spaß. Und ich fand eigentlich sein Rad so cool. Und dann hat er halt gesagt, naja, wenn du so ein Rad haben möchtest, dann solltest du halt auch mit Radfahren anfangen. Und ja, dann gab es halt bei uns in Wangen im Allgäu, gab es damals einen wirklich sehr großen Radverein. Und da bin ich dann einfach mal hingegangen, bin da ins Training gegangen und das hat mir einfach dann so Spaß gemacht, dass ich da dann irgendwie hängen geblieben bin. Also ganz am Anfang war es, glaube ich, so dieses Freiheitsgefühl. Mit meinem Rad habe ich natürlich enorm meinen Umkreis erweitert, weil mit 10, 11, 12 Jahren ist man jetzt, sage ich mal, noch nicht ganz so mobil, wie dann eben, wenn man dann mal ein Auto hat oder mal einen Roller fahren kann. Und für mich war das einfach immer so, ich bin ein unglaublich naturliebender Mensch und ich fand es einfach dann toll, neue Strecken auszuprobieren, die Berge hochzufahren und einfach so meine Umgebung zu erkunden. Das war so die erste Faszination. Und dann irgendwann kam natürlich schon auch dieser Wettkampfgedanke mit dazu. Also ich habe mich einfach dann irgendwann auch gern mit anderen in Wettkampf gestellt. Und dann, ich weiß, das hört sich sehr paradox an, aber was dann schon auch mit dazu kam, war irgendwie so diese Leidensfähigkeit. Also einfach so, ja, immer bis ans Limit zu gehen oder noch drüber und das wirklich dann auszureizen, bis zum Letzten. Also das war dann sicherlich auch irgendwann, wo ich halt gesagt habe, okay, da ist mir wie so in so einen Rausch reingekommen. Du brauchst einfach die Bereitschaft, wirklich alles zu geben. Und damit meine ich halt auch wirklich alles. Es gibt in dem Moment keine wirklichen Grenzen. Die Grenzen setzt du dir dann irgendwann selber oder dein Körper halt, weil er einfach nicht mehr kann.
Dominik ist 17, als seine Radsportkarriere so richtig losgeht. Er wird deutscher Meister im Bahnradfahren. 3 Jahre später gewinnt er auch die deutsche Straßenmeisterschaft. Jetzt ist nicht nur der Weg zum Radprofi geebnet. Nach und nach beginnt auch ein Leidensweg.
Ja, also das hat eigentlich damit angefangen, dass ich eben das Team gewechselt habe. Ich bin damals vom BMC dann eben zu Bora Hansgrohe gewechselt. Damals war Bora Hansgrohe, ich sage jetzt mal vorsichtig, noch in den Kinderschuhen, was den absoluten Spitzenradsport anbelangt. Die waren schon immer also in der Profiliga, aber eben haben noch nicht zu den absolut weltbesten Teams gehört. Und dementsprechend halt auch aufgestellt gewesen. Und ich kam halt von BMC, das damals zu, würde ich sagen, den Top 3 weltbesten Teams gehört hat. Einfach auch von den finanziellen Mitteln, von den Ressourcen, alles. Und ich habe damals eben den Vertrag dort als Kapitän unterschrieben. Und ich wusste eben auch, dass wir zu 99% die Möglichkeit haben, dann quasi in meinem ersten Jahr dort auch die Tour de France zu fahren. Und das war natürlich dann für mich schon so eine Sache, wo ich gesagt habe, wow, jetzt trage ich irgendwie, und das waren halt meine Gedanken, jetzt trage ich die Verantwortung dafür, dass eben das Team zufriedengestellt wird, die Sponsoren zufriedengestellt wird, die Presse zufriedengestellt wird, die Fans zufriedengestellt werden, alles. Und das hat mich letztendlich quasi erdrückt. Und das ging eben dann so weit, ich meine, was man beim Radsport einfach wissen muss, Radsport ist schon auch, sage ich mal, immer so ein Tanz auf Messerschneide. Und damit meine ich, was so Körpergewicht anbelangt. Also Radfahrer müssen extrem aufs Gewicht achten. Ja, und dann war für mich natürlich die Lösung, okay, ich muss natürlich jetzt noch mehr trainieren, ich muss noch mehr abnehmen, um den Erwartungen gerecht zu werden. Es geht da eigentlich nur um das Muskel-Fett-Verhältnis. Und ich würde jetzt behaupten, dass kein einziger Radsportler wirklich dick ist. Also nicht im Ansatz. Und trotzdem gab es dann schon auch Radfahrer, die als dick bezeichnet wurden. Ich habe jetzt da nie dazugehört. Aber wenn ich das jetzt so als eben auch jetzt normalo sehe, muss ich sagen, das ist abartig. Also die würden wahrscheinlich als super sportlich im Normalleben durchgehen. Eher schon jemand, den man bewundert, wo man sagt so, wow, der ist aber gut trainiert. Im Radsport wird der eher dann so als, ja, könnte schon mal 2, 3, 4, 5 Kilo abnehmen. Und das ist halt, ja, eben, es ist dieses Verhältnis zwischen Muskelmasse und Fett. Und da wurde natürlich alles irgendwie versucht, dass man halt genau dieses Verhältnis, also am besten das eine auf 0 und das andere auf 100%, was natürlich so gut wie nicht möglich ist. Weil man ja auch gewisse Reserven braucht. Und das Thema ist halt, und das war halt bei mir auch der Fall, wenn man natürlich mit dem Gewicht übertreibt, baut halt auch irgendwann Muskelmasse ab, weil der Körper nichts mehr hat, auf das er zurückgreifen kann. Und dadurch wirst du halt auch nicht unbedingt schneller. Ich habe natürlich da schon auch sehr viel in Eigenregie gemacht. Anfangs habe ich mich noch relativ stark an Ernährungspläne gehalten, die ich halt noch von alten Teams hatte. Und da geht es eigentlich immer halt darum, die richtigen Dinge zu essen. Also man sagt ja immer, okay, der Radsportler braucht viel Kohlenhydrate. Ja, braucht er, aber braucht er eigentlich auch nur wirklich im Wettkampf. Da müssen die Speicher halt voll sein. Im Training ist das jetzt nicht so relevant, außer man möchte halt ein extrem schweres Training fahren. Das heißt, ich habe halt relativ stark darauf geachtet, dass ich relativ wenig Kohlenhydrate zu mir nehme, viel Eiweiß, gesunde Fette und so. Also ich habe mich am Anfang schon noch, sag ich mal, relativ normal als Sportler ernährt und bin halt dann, ja, einfach in eine Essstörung reingerutscht oder in eine Magersucht, wo es dann eigentlich nur noch ging, immer mehr und mehr Gewicht zu verlieren. Und das hat halt für mich bedeutet, ich habe halt die Sachen, die ich überhaupt noch gegessen habe, habe ich halt dann reduziert und immer noch weniger gegessen.
Irgendwann ist auch der Ansporn fürs Training nicht mehr, der bessere Radsportler zu sein. Es geht für Dominik nur noch darum, Gewicht zu verlieren, noch dünner zu sein. Aber niemand stoppt ihn.
Eigentlich in dem Moment hätte ich selber auch schon erkennen müssen, dass ich ein Problem habe. Aber wenn man da mal so in einem Tunnel drin hängt, was ich niemandem wünsche, dann siehst du das nicht mehr. Ja, weil man natürlich auch in den Kreisen, das muss man einfach auch sagen, auch Anerkennung dafür bekommen hat. Weil natürlich jeder, der von den Sportlern weiß, was es für eine Disziplin braucht, um, sage ich jetzt mal, so auszusehen, wie ich damals ausgesehen habe. Aber auch das ist so eine komplett verzerrte Wahrnehmung gewesen. Also wir haben damals alle in so einer Bubble gelebt. Wir hatten so unsere eigenen Kriterien, nachdem wir irgendwas bewertet haben, was für uns gut, was für uns schlecht war. Wenn ich mir das aus heutiger Sicht oder mit heutigem Wissen angucke, sage ich, das ist absoluter Wahnsinn. So, aber da kamen wirklich Leute und haben mir auf die Schulter geklopft und gesagt, ah, Domi, da warst du jetzt aber wirklich nochmal extra konsequent. Du warst zwar schon immer konsequent, aber das ist schon so, dass ich eigentlich nur rückwärts gefahren bin. Das hat dann irgendwie keinen so wirklich interessiert. Und das hat mir natürlich dann schon auch Antrieb gegeben. Zu meinen absoluten Topzeiten, also ich bin genau 1,80 groß und was waren es, ich glaube, also es waren unter 60 Kilo, ja, wo ich jetzt deutlich schwerer bin. Also ich bin jetzt immer noch schlank und gut trainiert. Aber auch das ist so eine wirklich interessante Erkenntnis, weil ich war ja in meinem Leben nie dick. Also nie. Ich war dann in meinem Ansatz irgendwie pummelig. Und ich weiß auch nicht, welchen Schalter es mir da umgelegt hat, dass ich meinte, ich muss mich jetzt da irgendwie runterhungern. Und ich, auch wenn man das jetzt mal ganz rational betrachtet, die Möglichkeit als Radfahrer wirklich dick zu werden, ist so gut wie nicht, also ist nicht gegeben. Nur du schädigst halt irgendwann auch deinen Organismus. Weil wenn du natürlich deinem Körper ständig irgendwie die Nährstoffe oder halt das, was er braucht, vorenthältst, dann ist der halt, sobald du dem irgendwas gibst, der ist wie ein Schwamm. Der saugt alles auf und das behält er dann auch. Weil er weiß, ich muss mich darauf vorbereiten. Wer weiß, wann mal wieder so eine Hungerstrecke kommt. Das Allerbeste wäre gewesen, einfach ganz normal zu essen. Dann wäre automatisch das Gewicht runter gewesen. Man hätte keine Diät machen müssen. Das ist alles. Man kann sicherlich durch richtige Ernährung extrem viel an der Leistung machen. Das will ich gar nicht sagen. Aber im Leistungssport irgendwie abnehmen zu müssen, das finde ich aus heutiger Sicht ziemlich krass. Also ich habe meinen Körper ganz, ganz schlecht, wirklich ganz schlecht behandelt, dass er mir glücklicherweise verziehen hat. Man fängt einfach irgendwann an, immer weniger und weniger zu essen. Man versucht natürlich dann, die für einen selber logischen Dinge dann noch zu essen, wo man sagt, okay, das ist gerade noch vertretbar, das kann ich mir jetzt noch gönnen. Und dann halt so im Notfall, also ich war trotzdem Leistungssportler, das heißt, ich musste ja irgendwie ein bisschen was essen, musste ich. Für mich waren immer dann die Highlight-Tage so die Renntage, weil da wusste ich, okay, da muss ich einfach essen, weil sonst wird das nichts. Aber selbst da war es irgendwann so, dass ich mir einfach schwer getan habe, auch selbst, also vor den Wettkämpfen zu essen, in den Wettkämpfen zu essen und vor allem dann auch wieder um danach zu essen. Und das ist wirklich, ja, man kann sich das halt wirklich, ja, so ein bisschen wie so ein Rausch, das ist alles wie so vernebelt, wo man auch gar nicht mehr klar denken kann, was auch irgendwo logisch ist, weil man hat auch gar keinen Zucker mehr, wo das Hirn arbeitet. Jegliche Funktion des Körpers nimmt irgendwie ab. Also das eben, das beschränkt sich ja nicht nur auf die Muskeln oder auf die Organe. Da leidet einfach auch aus Hirn drunter.
Dominiks Magersucht macht sich auch sportlich bemerkbar. Die großen Erfolge bleiben aus. Er kann die Erwartungen nicht mehr erfüllen. Der Druck von innen wie von außen steigt. Schließlich streikt sein Körper, ausgerechnet bei der Tour de France, mit schwerwiegenden Folgen.
Also ich sage für mich, der härteste Moment war sicherlich eben bei der Tour, genau, ja, weiß ich nicht mehr, als ich dann wirklich vom Rad steigen musste, weil mein Körper einfach nicht mehr konnte. Also das Tempo war noch nicht mal hoch, wir sind keinen Berg hochgefahren. Das war noch ganz am Anfang von der Etappe, aber mein Körper hat einfach komplett gestreikt, der konnte einfach nicht mehr. Und das war dann wirklich, wo ich wusste, okay, jetzt bist du wirklich über die Schwelle drüber. Gut, vielleicht wusste ich es in dem Moment nicht, aber danach. Dann musste ich mich dem Ganzen natürlich auch immer noch öffentlich stellen. So, weil natürlich dann immer wieder die Fragen kommen, ja, was ist los, warum funktioniert es nicht, hin und her. Dann natürlich die Diskussion, oder was heißt Diskussion? Nein, aber auch immer wieder so diese Rechtfertigung beim Team. Das war dann so, sage ich mal, das Hauptausschlaggebende, glaube ich, dass man dann eben auch angefangen hat, dann mal Ärzte aufzusuchen, sich Fachmeinungen einzuholen. Und da wurde halt dann auch immer wieder das Gleiche bestätigt und auch immer wieder angeraten, ich soll doch einfach diesen Radsport sein lassen. Ich war bei einem Arzt in Leipzig und der hat mich halt dann auch untersucht, weil natürlich auch das Team versucht hat rauszukriegen, was denn mit mir los ist. Ja, und dann hat der zu mir gesagt, naja, Herr Merz, wenn Sie einfach so weitermachen, dann sind Sie wahrscheinlich in 2 Monaten nicht mehr unter uns. So, und das war dann, also selbst in meinem Zustand damals, war das dann schon so ein Wachrüttler, wo ich dachte so, okay, macht er jetzt Drama draus oder meint das ernst? So, und das hat aber dann bei mir schon was bewirkt, dass ich einfach gemerkt habe, so, boah, wow, jetzt sollte ich anfangen, mal wieder irgendwie klarer zu denken. Und natürlich hat das nur so semi-gut funktioniert. Die Depression hat sich eigentlich aus der Magersucht entwickelt. Jetzt stell dir mal vor, du hast den ganzen Tag Hunger. Du wachst morgens auf, du hast Hunger. Du lebst den Tag über, du hast Hunger. Du gehst abends ins Bett und du hast Hunger. Und du weißt aber, du kannst nichts essen. Das machst du mal 3 Wochen, da verspreche ich dir, da wird jeder irgendwann depressiv. Weil du auch gar keine, du entwickelst auch gar keine Emotionen mehr, weil du lebst nur noch so vor dich hin. Gut, dazu kam noch, dass ich natürlich in dieser Zeit dann auch noch zweimal relativ schwer verunglückt bin, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt gerade dazu beigetragen hat. Also da kam einfach viel zusammen. Ich glaube aber mittlerweile, dass das einfach auch alles dann irgendwann zusammengehangen hat. Das eine kam zum nächsten und das war so ein Mix aus mehreren Dingen. Zum einen halt das Urteil der Ärzte, die grundsätzlich der Meinung waren, ich sollte aufhören. Ich habe mich dann eben auch mit meinem Team besprochen, auch mit meinem Trainer und letzten Endes, natürlich war ich derjenige, der dann die Entscheidung gefällt hätte. Auf der anderen Seite hätte mir mein Team wahrscheinlich auch keinen Vertrag mehr gegeben. Ist jetzt schwer zum sagen, also man kann schon sagen, ich habe es dann selber beendet, aber eben aufgrund der Tatsachen und eben auch dem Wissen, was ich dann damals hatte, einfach, dass ich, wenn ich weiter in diesem, sag ich mal, Umfeld bleibe, dass es halt eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, dort irgendwie wieder auszubrechen.
Mit 27 beendet Dominik Nerz im Jahr 2016 seine Karriere als Radsportprofi. Er ist körperlich und seelisch am Ende. Magersucht, Depressionen, Stürze und Misserfolg. Ist das Karriereende für Dominik die Rettung? Der Start in ein neues Leben?
Einen ganz kurzen Moment war es ein befreiendes Gefühl. Einen ganz, ganz kurzen Moment. Und dann war es einfach nur noch schlimm. Ja, das war schon ein sehr, sehr tiefer Graben, in dem ich da runtergestiegen bin. Also das, ja, so ein Loch. Man versinkt da schon irgendwie. Weil, ja, zu dieser Zeit war ich der Meinung, dass der Radsport alles war, was mich ausgemacht hat. Heute sehe ich das nicht mehr so. Und ich wäre froh gewesen, hätte ich damals das Wissen auch gehabt. Aber in dem Moment war es halt einfach wirklich alles, was mich ausgemacht hat, war halt irgendwie weg. Auch mein ganzes Umfeld war weg. Die Freunde, die ich hatte, auch die Gewohnheiten, es war alles weg. Es war wie so, ja, heute bin ich noch hier. Und am nächsten Tag schickt man mich irgendwo ans andere Ende der Welt mit quasi so dem Nötigsten, was man braucht und sagt so, los geht's. Es ist auf der einen Seite sicherlich eine Form der Erleichterung, dass jetzt zumindest mal für kurze Zeit mal Ruhe ist. Und dann spätestens 2 Sekunden später kommt dann eben genau diese Gefühle, oh nein, ich habe es nicht geschafft, bis hin zur Selbstkasteiung eigentlich fast. Wie konnte das passieren? Warum ist es passiert? Du bist nicht gut genug und so weiter. Und wenn jetzt jemand meint, dass ich dann irgendwie so absolute Freiheit verspürt hätte, nein, weil grundsätzlich hatte ich dann genau diese Freiheit. Ich konnte ja tun, was ich wollte. Aber eben, das habe ich vorher mit dieser Bubble auch gemeint, das war ja auch ein Gefühl von Sicherheit. So, ich musste mir über nicht groß irgendwas wirklich Gedanken machen. Also ich war schon immer jemand, der, sage ich jetzt mal, nicht immer blindlings alles abgenickt hat und immer irgendwie ferngesteuert gelebt hat. Also ich habe versucht, meinen Kopf schon auch als Radfahrer dann einzusetzen. Aber trotzdem so diese gewissen Routinen, Abläufe, auch dein Umfeld, die Menschen, die um dich rum waren, das war ja wie eine zweite Familie auch. Also man hat ja extrem viel Zeit auch mit den Leuten verbracht. Ja, das war halt dann auf einmal nicht mehr da. Also ich würde das schon auch als sehr dunkle Zeit beschreiben. Einfach allein deswegen, weil ich nicht mehr in der Lage war, irgendeine Form von Emotionen irgendwie wirklich wahrzunehmen. So, ich konnte mich nicht mehr wirklich freuen. Ich war aber auch nicht mehr wirklich traurig, sondern ich war so in so einem komischen, neutralen Zustand. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass es mir, meinem Körper, einfach extrem schlecht geht. Und dazu kam einfach, glaube ich, auch diese Verzweiflung, nicht zu wissen, wie ich da wieder rauskommen soll. So diese absolute Hilflosigkeit in dem Moment, weil es hat mich ja in dem Moment auch niemand an die Hand genommen und hat gesagt, komm, ich zeige dir jetzt, wie wir da wieder rauskommen. Sondern ich habe immer noch versucht, irgendwie meine Verantwortung dem Team gegenüber irgendwie zu halten, weil ich war jetzt da auch nicht stolz drauf. Und dann habe ich natürlich versucht, da die ganzen Dinge zu überspielen, die natürlich auch unglaublich viel Kraft gekostet haben. Ich war halt ständig auch müde, hatte keine wirkliche Lust, irgendwas zu unternehmen. Mein Leben ist halt so einfach an mir so, ja, vorbeigezogen. Man lernt sicherlich in gewisser Weise damit umzugehen, aber es ist natürlich schon auch mit hauptausschlaggebend gewesen, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Weil ich natürlich ganz groß darin war, mich selber auch sehr unter Druck zu setzen. Also mal unabhängig, was von außen gekommen ist, also ob das medial war, ob das vom Team war, von Sponsoren. Ich glaube, der größte Kritiker war ich schon immer selber. Es hat sich dann schon nach Karriereende sicherlich noch so, ja, so ein knappes Jahr wahrscheinlich schon noch gezogen. Ich habe dann schon immer so Schritt für Schritt einfach Verbesserungen für mich erzielt. Aber bis ich an dem Punkt war, dass ich sage so, okay, ich spüre jetzt mal wieder irgendwas, das hat wirklich lang gedauert.
Dabei helfen ihm seine Familie und der Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Hier entdeckt Dominik den Spaß am Kochen und schafft es, seine Magersucht zu überwinden. Und er lernt, sich selbst wieder zu vertrauen.
Ich glaube, ich hatte einen riesen Vorteil, dass ich egal wann irgendwie in mir drin, so ganz tief irgendwo unten drunter, wusste ich immer, dass es nicht richtig ist, was ich mache. Also, dass es mir einfach nicht gut tut. Ich konnte es nur nie, weiß nicht, ich konnte es vielleicht nicht aussprechen oder ich wollte es auch selber nicht wahrhaben, aber irgendeine kleine Stimme in mir drin hat immer gesagt so, das passt nicht und du solltest es ändern. Und ich glaube, eben über das Karriereende hatte ich dann auch nichts mehr zum Verlieren. Auf was hätte ich denn dann warten sollen? So, und dann bin ich halt den Schritt gegangen, auch das weiß ich noch sehr genau. Der Schritt, der war extrem schwierig, weil du ja dann gegenüber auch anderen Menschen eingestehen musst, dass du ein tatsächliches Problem hast. So, aber ja, den Schritt bin ich gegangen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den gegangen bin. Ich glaube schon, dass ich es aus eigener Kraft irgendwie geschafft hätte. Ich glaube aber bei weitem nicht so schnell und nicht so gut. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Lebenszeit wiedergegeben. Weil, weiß nicht, vielleicht würde ich heute noch damit kämpfen. Und das ist halt für mich, dazu ist die Zeit viel zu schade, um sich dann mit solchen Dingen aufzuhalten.
Eine Zeit lang will Dominik nichts mehr mit Radsport zu tun haben und er schottet sich dagegen ab. Heute hat er neue Wege gefunden, seiner alten Leidenschaft treu zu bleiben, ganz ohne Druck und Stress.
Radfahren ist ja immer noch für mich eine der tollsten Sportarten und begeistert mich auch immer noch. Also ich gucke mir auch mittlerweile wieder eine Tour de France an, eine Vuelta an. Ich finde es einfach cool, was die Jungs da machen und radel eben privat einfach auch noch ein bisschen, aber halt einfach so wie ich Lust habe. Und wenn ich einfach nur zur nächsten Eisdiele fahren möchte, um ein Eis zu essen, dann mache ich das. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und ich glaube, das ist so der Hauptgewinn gerade. Ich arbeite mittlerweile bei einem Radhandel. Wir haben da einen großen Radhandel. Ich arbeite dort als Prozessmanager. Also bin dafür zuständig, einfach, dass wir weiter wachsen, unser tolles Geschäft weiter ausbauen. Kümmere mich da auch so ein bisschen um die Mitarbeiter. Also, so, ich will jetzt nicht sagen Mädchen für alles, aber es geht schon in die Richtung. Und eben auch das ist so cool, weil ich einfach irgendwie so meine Leidenschaft, die ich immer noch habe, auch jetzt irgendwo mit dem Beruflichen verbinden kann, aber auf einer ganz anderen Ebene. Weil es eben nichts mit Profi-Radsport zu tun hat. Zu uns kommen von jung bis alt, von Semi-Amateur bis hin zum ambitionierten Hobbybiker haben wir alles. Und das, ja, das ist schon ziemlich cool. Also mittlerweile muss ich wirklich sagen, mir geht's über die Maßen gut. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin extrem zufrieden und genieße mein Leben wirklich auch viel, viel bewusster.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hallo, ich bin Moritz Kasserlet und es gibt so Ereignisse, bei denen vergisst man wohl nie, wie man wo davon erfahren hat. Und für mich ist der Tod von Robert Enke genau so ein Moment. Es ist jetzt schon 15 Jahre her, dass sich der Fußballtorwart das Leben genommen hat. Ich habe danach viel über ihn und die Krankheit Depression gelernt. Noch mehr allerdings, als ich einen Podcast dazu gemacht habe. Und den haben wir jetzt nochmal neu produziert. Ich habe weitere spannende und emotionale Gespräche geführt. Mit Robert Enkes Frau Theresa zum Beispiel oder seinem besten Freund Marco Villa. Dabei musste ich lachen und ich musste schlucken. Das ging mir sehr nah. Viele andere Weggefährten wie Per Mertesacker, Oliver Bierhoff oder seine Freunde Ronald Reng und Jörg Neblung kommen auch zu Wort. Und so lernen wir Robert Enke noch besser kennen. Und wir lernen viel über die Krankheit Depression und den richtigen Umgang damit. Robert Enke, so heißt der Podcast, ab dem 7. November in der ARD Audiothek.